Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge der sechsten Staffel Public Interest Podcast. Heute geht es um Geld, wie auch in der ersten Folge schon. Diesmal geht es aber um knallhartes Business. Wir haben heute einen Gast dabei. Wir reden heute mit Heiko. Heiko ist gemeinsam mit Boris Geschäftsführer bei Fix My City GmbH. Und 2017 haben sie ein gemeinsames Projekt beim Prototype Fund eingereicht. Das hieß damals noch Fix My Berlin. Und das war in der ersten Runde vom Prototype Fund dabei. Seitdem ist aber viel passiert. Aus dem Projekt wurde eben eine Firma, die mittlerweile auch 10 Mitarbeitende hat. Und ihr Ziel ist, Städte und Kommunen bei einem Transformationsprozess zu unterstützen. Nicht nur bei der Verkehrswende, das ist ihr eines Ziel, aber auch zu einer digitalen und offenen Verwaltung. Und heute sprechen wir so ein bisschen darüber, wie das eigentlich so funktioniert und was Open Source und Geld miteinander zu tun haben oder vielleicht auch nicht. Herzlich willkommen, Heiko.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Heiko, vielleicht kannst du dich noch kurz einmal vorstellen. Wer bist du, was machst du so in deinem normalen Leben?
In meinem normalen Leben. Genau, ich bin Heiko Rintelin. Ich komme ursprünglich aus der Kunst, tatsächlich Kunst und Design, und bin auch mehr oder weniger dann, also zufällig ist ja nichts, aber bin über ein politisches Engagement eigentlich zu dem Thema gekommen und dann auch später zu der Firma. Also ich habe keinen Hintergrund in Verkehrsplanung, aber es gab in Berlin eine Initiative, die sich für das Radgesetz eingesetzt hat und gedacht hat, wir müssten doch hier mal bessere Radwege bauen. Daraus ist dann ein Gesetz geworden, was auch beschlossen wurde, das Mobilitätsgesetz. Und genau, dann gab es einfach die Idee, wie kann man denn diesen Prozess der Umsetzung unterstützen? Und da Boris eben aus der digitalen Richtung kommt, haben wir uns da zusammengetan. Und der Prototype Fund war tatsächlich so der Einstieg, so die erste Resonanz, wo wir gemerkt haben, okay, es gibt ein Interesse daran. Und dann haben wir halt viel ausprobieren können in dem tollen Förderprogramm. Und daraus hat sich es dann eigentlich erst richtig entwickelt, ne? Was braucht es denn so? Das war halt auch viel Research erstmal. Genau, und dann haben wir eben 2019 daraus eine Firma gemacht, die Fix My City heißt, und sind da jetzt seitdem aktiv und wachsen so langsam und sehen, dass es da einen guten Bedarf gibt.
Ja, du sagst es so einfach, ihr habt daraus eine Firma gemacht, aber das war ja schon, glaube ich, ein längerer Prozess, oder? Also ihr habt, wenn ich das richtig im Kopf habe, 2017 beim Prototype Fund so ein bisschen die ersten Fühler ausgestreckt und dann 2019 eine Firma gegründet. Da sind ja noch 2 Jahre dazwischen. Vielleicht erleuchtest du uns nochmal, was ist da so passiert? Also habt ihr dann einfach das als Hobbyprojekt weitergeführt oder?
Nee, das nicht. Wir haben das auch schon früher dann quasi ernsthafter genommen. Also das, was wir dann beim Demo-Day von Prototype Fund präsentiert haben, das hat tatsächlich jemand aus dem Bundesverkehrsministerium gesehen und uns angesprochen und gemeint, das ist ja spannend, sowas brauchen wir. Wir haben ja auch Fördergelder. Und dann sind wir da quasi in die nächste Förderung gekommen vom M-Fund. Ist das Programm dort. Und damit haben wir dann sozusagen die erste Version von Fix My Berlin, also so eine Kommunikationsseite für Radverkehrsmaßnahmen und auch so ein Stück weit Datenanalysen, den Happy Bike Index, haben wir damals entwickelt und das war so quasi der Einstieg. Und genau, dann hat sich's halt so mit der Zeit entwickelt. Es kamen andere Verwaltungen auf uns zu oder wir sind auf die zugegangen. Sagen, der Markt hat erstmal ein Interesse gezeigt und gleichzeitig war halt die große Frage, wie kann man sowas finanzieren? Und wir haben natürlich auch viel überlegt am Anfang, was ist auch eine geeignete Organisationsform? Also ne, man kann das auch als NGO denken, wir hätten in die Verwaltung gehen können, gibt es ja verschiedene Modelle und wir sind aber eigentlich immer wieder dahin zurückgekommen, dass es schon auch, um langfristig zu funktionieren, im Markt funktionieren muss. So. Jetzt muss man natürlich sagen, öffentliche Verwaltung ist ein spezieller Markt. Da herrschen nicht ganz die Gesetze der freien Marktwirtschaft. Also es ist sehr mühsam, zum Beispiel da Vertrieb zu machen oder sehr langfristig, sehr aufwendig. Und man hat natürlich die gleichen Skalierungseffekte, weil es auch ein begrenzter Kundenkreis ist. So, ne? Deswegen waren diese Fragen schon gar nicht so einfach zu beantworten. Es hätte sich auch einen anderen Weg gegeben, aber wir sind am Ende eigentlich immer wieder bestätigt worden, dass das ein guter Weg ist und auch sozusagen diesen Übergang dann über die letzten Jahre von hauptsächlich Fördergeld finanziert hin zu eben jetzt auch Dienstleistungen, die wir verkaufen, bis hin zur Ausschreibung. Der hat sich schon bestätigt, aber ich würde jetzt auch noch nicht abschließend sagen, dass das immer der Weg ist, den man gehen sollte. Also die Frage, die du ja stellst, wie kann Open Source marktwirtschaftlich finanziert werden oder wie kann es überhaupt finanziert werden? Da gibt es, glaube ich, nicht so eine Antwort. Aber für uns hat dieser Weg bisher ganz gut funktioniert. Aber es ist auch immer ein Jonglieren, ne? Also es ist jetzt auch nicht so geradeaus.
Genau, das heißt, ihr seid quasi auf Verwaltung zugegangen und habt sie gefragt, hey, wir haben hier eine Software, die kann euch unterstützen bei der Verkehrswende, die kann euch unterstützen, eure eigenen Städte überhaupt zu verstehen. Und die haben dann gesagt, das finden wir interessant, wir brauchen aber eine Firma, die uns das verkauft. Oder wie, also, weil ihr hättet ja auch als Privatperson dahin gehen können.
Das funktioniert. Naja, wir hatten ja vorher dann eine GbR, die hat man dann ja quasi automatisch. Das heißt, wir waren ja auch schon eine Rechtsform, mit der wir Sachen verkaufen konnten. Also dafür braucht es das nicht unbedingt, aber irgendwann braucht es halt so einen Professionalisierungsschritt. Wenn es dann größer wird, kommst du auch in andere Haftungsfragen und so weiter. Und natürlich auch als Dienstleister trittst du dann anders auf. So, das hat sich entwickelt, aber es war nicht so ein Schritt, sondern das war eher so ein Verlauf. Und wir haben am Anfang auch gar nicht jetzt so breit geguckt. Wir haben natürlich in Berlin angefangen und da mit den Verwaltungen gesprochen. Da sind wir auch an vielen Stellen gescheitert, muss man sagen. Also sozusagen die Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung, die ist nie richtig in Gang gekommen, obwohl es immer ein großes Interesse gab und so weiter. Aber gab es auch viele Ängste und Bedenken. Und wir haben dann einfach relativ stark geguckt, wo sind die progressiven Akteure. Weil für uns, wir hatten ja auch nicht die Software. Also wir hatten irgendwie ein Stück prototypische Software. Damit konnten wir was machen. Aber wir haben auch festgestellt, es ist ein schlauer Weg, sozusagen erstmal sehr flexibel zu bleiben, was die Software angeht, um mit den Akteuren zu arbeiten, die wirklich auch sozusagen was anders machen wollen, ne? Die an Digitalisierung interessiert sind, die auch intern eine gewisse Flexibilität in den Strukturen haben. Und das ist in vielen Verwaltungen erstmal gar nicht so einfach. Da bräuchte es dann lange Prozesse, um Software einzuführen. So, wir kennen ja diese Beispiele auch. Und das war halt sozusagen uns relativ schnell klar, dass das nicht der Weg ist, wie wir hinkommen. Da hätte man halt riesiges Investmentkapital gebraucht, um wirklich erstmal so eine Software zu bauen, die sowas abdeckt. Und wir haben dann halt mit verschiedenen Verwaltungen, also unter anderem wie St. Kreuzberg, aber auch mit Aachen, später dann in Baden-Württemberg, sozusagen Menschen gefunden, die sozusagen sich auf was Neues eingelassen haben und wo wir dann auch wirklich erstmal überhaupt innovativ arbeiten konnten.
Und wie arbeitet man dann so mit Städteverwaltung? Also ich stelle mir das interessant vor, weil man tritt ja erstmal an die heran, wahrscheinlich schreibt man denen erstmal eine E-Mail, so, hey, wir haben eine Idee, und dann fängt man an, mit denen zu reden, und ab irgendeinem Punkt muss man ja dann sagen, und jetzt hätten wir gerne Geld dafür, oder, also, ne? Wie macht man das, dass man dann nicht da sitzt und am Ende, wahrscheinlich passiert das ja in 80% der Fällen so, und nur in 20% der Fällen ist dann am Ende auch jemand bereit zu sagen, okay, ich finanziere euch jetzt wirklich den Bau dieser Software.
Naja, es sind ja immer persönliche Kontakte am Ende, ne? Also klar, am Anfang sind wir hier in Berlin, da hatten wir halt eine Förderung, dann sind wir halt in die ganzen Bezirksverwaltungen gegangen, machst du halt Termine mit denen und stellst denen das vor. Und genau, wie du sagst, häufig sind die ja total spannend, wir melden uns wieder und dann hört man halt nichts mehr. Und in wenigen Fällen, also das merkt man dann auch nach einer Weile relativ schnell, ne? Ob Menschen wirklich ein Interesse haben und wirklich das auch durchsetzen können. Interesse ist ja immer das eine, aber ob sie sozusagen auch die Entscheidungsbefugnis innerhalb der Verwaltung haben. Es ist immer so diese Dynamik von politischer Ebene und Verwaltungsführung, die irgendwie stimmen müssen, weil am Ende müssen die beide da Lust drauf haben. Aber dann ist es eigentlich ganz normal, wie in jeder anderen Dienstleistung auch. Man versucht, möglichst die Anforderungen zu klären. Das ist eigentlich der schwierigste Teil. Was wollen die genau? Und versucht sie natürlich zu beraten, was sie wirklich brauchen, auch aus einer Software.
Was ist machbar wahrscheinlich?
Was ist machbar? Und dann kalkuliert man ein Angebot. Ja. Also das ist dann eigentlich ganz klassisch. Und dann kommt es immer noch auf die Vergabeverfahren an, ne? Also viele Sachen können halt freihändig vergeben werden bis zu gewissen Grenzen. Der typische Vergabeprozess ist ja über Ausschreibung. Das haben wir am Anfang auch ein paar Mal versucht und dann auch wieder sein gelassen, weil es sehr viel Arbeit macht und die Chancen einfach sehr schwer zu kalkulieren sind. Also aus wirtschaftlicher, unternehmerischer Perspektive ist das eigentlich wirklich sehr innovationsfeindlich. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Mittlerweile haben wir auch tatsächlich eine Ausschreibung bekommen, also wo wir sozusagen der Konkurrenz einfach überlegen waren an der Stelle. Aber genau, da muss man halt erstmal hinkommen, da braucht man Referenzen und so weiter. Also das ist gerade von Anfang ein sehr schwieriger Weg, über Ausschreibung zu gehen.
Okay, dann würde mich jetzt vielleicht so die Gretchenfrage nochmal interessieren. Und zwar, vielleicht kannst du uns einen kurzen Abriss darüber geben, wie verdient ihr eigentlich Geld? Also ihr verkauft Software, oder?
Also wir entwickeln ja konsequent Open-Source-Software tatsächlich.
Genau.
Und das heißt, wir können nicht die eigentliche Software verkaufen. Wir verkaufen natürlich Zugänge oder eben Software as a Service. Aber es ist unterschiedlich. Also es gibt wirklich ganz klare Projekte, wo wir was neu entwickeln, wo ein Kunde sagt, ich hätte jetzt gerne folgendes Fachverfahren oder wir wollen eine Kommunikationsseite entwickeln. Dann entwickeln wir das komplett neu und wir haben halt unseren Stack versucht so aufzubauen, dass wir eben da relativ flexibel sind und schnell Sachen entwickeln können. So. Mittlerweile arbeiten wir auch an zwei Softwaren, die sozusagen langfristig und skalierbar gedacht sind. Das ist aber auch erst seit einem guten Jahr so, dass wir da diesen Fokus geschiftet haben. Und das eine ist eben der Radverkehrsatlas, wo wir OSM-Daten für Verwaltung aufbereiten, automatisiert. Das andere ist der Trassenscout, wo es um ja, Projektmanagement zu größeren Projekten geht, also Radverkehrsprojekte bisher hauptsächlich. Und da kommen wir natürlich in einen anderen Bereich, wo wir tatsächlich auch Lizenzen verkaufen können. Also jetzt einmal ist das im Rahmen von einer Ausschreibung so gelaufen, dass wir sozusagen das in dem Paket untergebracht haben. Keine explizite Lizenz. In dem anderen Fall gibt es tatsächlich jetzt einen Kunden, der für die Lizenz bezahlt. Also das ist natürlich, ne, wo man hinkommen will mit Software oder wie man Software sinnvoll langfristig finanzieren kann über Lizenzen. Das passt halt erstmal nicht so gut mit der Verwaltungslogik zusammen. Da muss man dann halt gucken, wie es in jedem Einzelfall funktioniert. Und ich sag mal, in einem Jahr vielleicht sind wir so, dass wir das wirklich auch frei als Lizenzierungsmodell oder als Abo-Modell anbieten wollen. Und dann wird sich zeigen, sozusagen, wie es langfristig funktioniert, wie groß sozusagen der Marktbedarf ist. Und ansonsten haben wir aber auch viel in Förderprojekten gearbeitet, in verschiedenen Konstellationen, womit wir halt so eine Art Grundfinanzierung oft hatten, ne? Also das ist schon sehr wertvoll, weil Softwareentwicklung braucht halt Zeit und iterative Prozesse. Und da haben wir uns sozusagen ganz gut aufgestellt, dass wir halt immer das eine oder andere Förderprojekt noch nebenbei hatten, wo wir mit aber auch dann Software weiterentwickelt haben.
Das heißt, ihr habt dann quasi so Softwareförderung, kundenspezifische Projekte, alles ein bisschen genommen und zusammengetan und damit genau. Ein Core Fix My City Software Projekt finanziert, das so ein bisschen das alles flexibel anbieten soll dann irgendwann mal.
Ja, ungefähr so. Also es ist okay. Immer so eine Kalkulation, würde ich dazu sagen.
Vielleicht dann die naive Frage, wenn Lizenzen so super sind, warum dann Open Source? Warum sagt man sich, ich möchte gerne Open Source Software vertreiben? Es wäre doch viel einfacher quasi den Leuten, ja, die Lizenz zu verkaufen, oder?
Ja, also ich weiß nicht, wie du den Begriff Lizenz an der Stelle benutzt. Für mich ist es erstmal kein Widerspruch. Also, ne, ich meine Lizenz in dem Fall im Sinne von, man abonniert die Software oder ihre Nutzung für einen gewissen Zeitraum. Und das kann ich natürlich auch bei Open Source Software tun. Also Open Source heißt ja erstmal nur sozusagen, dass der Code frei ist. Und einmal ist es natürlich eine Haltungsfrage sozusagen bei uns auch. Aber andererseits ist es aus meiner Sicht, und das bestätigen ja auch eigentlich die meisten, die in dem Feld unterwegs sind, für die öffentliche Hand sehr, sehr sinnvoll auf Open Source zu setzen. Also ich finde es eher ein Problem, dass immer noch sehr viele Ausschreibungen vergeben werden, die eben nicht Open Source drinstehen haben. Weil wenn wir jetzt pleite gehen oder was auch immer, dann ist es ja sehr sinnvoll, wenn jemand anders die Software weiterentwickeln kann. Also gerade, weil es ja auch am Ende ein Nischenbereich ist, wo jetzt nicht drei Firmen um diesen Markt konkurrieren, sondern wir sind da mehr oder weniger die einzigen, die wirklich genau das machen. Und dann ist es ja wertvoll, wenn das weiter genutzt werden kann. Es ist ja immer noch schwer genug, sozusagen eine Software dann zu übernehmen und zu maintainen, aber grundsätzlich ist das aus meiner Sicht eigentlich die einzig sinnvolle Lösung. Und natürlich gibt es andere Modelle, aber das sind dann eben die sehr großen Unternehmen, die sowas machen können. Und es ist aber nicht besonders nachhaltig. Also.
Und das heißt, du musst gar nicht mehr so richtig, weil ich kenne das noch so, man muss Leuten immer erklären, warum Open Source. Und wenn Leute das irgendwie hören, denken sie, oh Gott, meine Software, die ich finanziere, die gehört dann allen irgendwie und so. Also ist das noch so, dass man das quasi in Verkaufsgesprächen erklären muss, oder ist es mittlerweile schon eine ganz andere Kultur dazu?
Also ich würde sagen, das hat sich schon sehr stark verändert. Also wir haben selten diesen Fall, dass jetzt eine Verwaltung sagt, wir wollen diese Software haben, aber dann bitte ganz exklusiv für uns. Zumal die ja eh schon, wir entwickeln, außer jetzt in so prototypischen Projekten, entwickeln wir die ja nie neu, sondern wir setzen ja sozusagen auf Vorhandenes. Damit profitieren sie ja quasi schon von dem, was andere schon beauftragt haben. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu erklären, vor allem in der Förderlogik. Also wenn wir da Komponenten jetzt in der größeren Software entwickeln, dann gibt es oft Nachfragen, wie wird das denn abgegrenzt? Und das ist natürlich, wie jeder weiß, der Software entwickelt, gar nicht so eindeutig abzugrenzen. Also man kann schon abgrenzen, aber wenn das dann ein bisschen komplexer wird, ist es so von außen nicht so leicht nachzuvollziehen. Aber so grundsätzlich, die Haltung ist schon mittlerweile sehr stark, dass Open Source eher gewünscht wird, als dass es ein Problem ist. Und oft steht es ja auch schon drin, es gibt ja genau in den meisten Bundesländern dann auch sozusagen so strategische Ausrichtung, dass das explizit gefördert werden soll und so weiter. Also da würde ich sagen, gibt es eigentlich keine Widerstände.
Genau, also ihr vielleicht nochmal zurück zu diesem langfristigen. Also du hast vorhin gesagt, dass ihr versucht, eben den Code, den ihr schreibt, langfristig abzusichern, auch durch die Firma. Also ihr habt das schon so verstanden, dass die Philosophie dahinter ist, weil wir eine Firma sind, weil wir Geld verdienen damit, können wir diesen Code überhaupt so lange maintainen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht die letzten 7 Jahre an diesem Code geschrieben hättet, wenn ihr nicht auch dafür bezahlt worden werdet. Mhm. Was würdest du Leuten raten, die noch ganz am Anfang stehen, das so auszulegen? Also sollte man wirklich schon am Anfang den Business Case mitdenken, oder ist es eigentlich auch okay, erstmal zu sagen, okay, wir probieren erstmal aus, wir gucken mal, wir coden ein bisschen rum und dann wird das schon irgendwann?
Ja, es ist eine gute Frage, die schwierig zu beantworten ist, weil, was ich auch am Anfang sagte, es gibt da nicht so einen Weg. Also es kommt natürlich auf die Software drauf an, aber es kommt auch auf die Menschen drauf an, worauf die auch Lust haben. So, ne? Also wenn man eine Firma gründen will, muss man ja auch sozusagen sich dann in diese ganzen wirtschaftlichen Themen reindenken und so. Das haben wir auch gemacht, das hatten wir auch sozusagen nicht mit im Gepäck. Ist kein BWLer dabei. Genau, da muss man Lust drauf haben, da muss man auch die Ressourcen dann für haben und so weiter. Deswegen kommt es drauf an, wie man aufgestellt ist und was man machen will. Also eine Sache, die ich auch ganz viel von anderen Projekten höre, ist, dass es viele gute Ideen gibt, Leute so spannende Sachen machen, man kriegt eine Förderung für irgendwie 2 oder auch 3 Jahre. Und dann ist immer die große Frage, wie geht's weiter? Weil gerade weil man eine Förderung hat, macht man sich nicht so viel Sorgen um Geld. Und es ist aber halt nie langfristig. Ne? Also es gibt ja auch wenig Förderprogramme, das wäre nochmal ein anderes Thema, sozusagen, die wirklich langfristig ausgelegt sind. Ich fände das sehr sinnvoll bei vielen Förderprogrammen, dass die auch Folgeförderung und so haben. Das gibt es auch manchmal, aber eher die Ausnahme.
Und auch das ist ja meistens nicht länger als 5 Jahre, oder?
Genau, und 5 Jahre ist schon lang, genau. Und dann liegt da halt irgendwie eine Software rum, die vielleicht auch nicht gut maintained und refactored ist und so weiter. Also das ist ja auch sozusagen ein fortlaufender Prozess. Das ist ja nicht, ich baue mal einmal was. Und man kann die Leute halt nicht mehr bezahlen oder die machen dann auch einfach was anderes. Und da geht halt viel Potenzial verloren. Und das kriegen wir halt immer wieder zu hören, dass wir da eine ziemlich große Ausnahme sind, dass wir also als Projekt quasi so lange überlebt haben oder an so einen Punkt überhaupt gekommen sind. Wir sind sicher nicht die Einzigen, aber die Beispiele, die ich kenne, die denken schon irgendwie eine Wirtschaftlichkeit mit. Und das heißt natürlich auch, ne, also auch die Verwaltung ist ein wirtschaftlicher Markt. Man braucht halt irgendein Business Case. Und natürlich gibt es auch andere Modelle. Zum Beispiel, wenn Verwaltungssoftware entwickeln, gibt es das ja manchmal auch, ne, dass die das auch Open Source machen und dann das Bundesland finanziert und so. Auch sowas fände ich sehr sinnvoll grundsätzlich. Und das andere Thema ist natürlich, dieser marktwirtschaftliche Druck hat ja auch Vorteile. Nämlich, dass man sozusagen nicht in falsche Richtung entwickelt. Also der zwingt uns auch dazu zu gucken, okay, wenn ein Kunde die Software einfach nicht benutzt, aber wir müssen halt sozusagen ins Testing gehen mit dem Kunden, dann haben wir halt irgendwas falsch gemacht und dann müssen wir halt möglichst schnell das anpassen und sozusagen näher an die Kundenbedürfnisse rankommen. Und das ist schon, würde ich sagen, tendenziell ein Vorteil von sich in einem Markt bewegen.
Ja, das mit den Kundenbedürfnissen, das finde ich interessant, weil das ist so ein schmaler Grat, ne, zwischen irgendwie, man bewegt sich an dem, was jemand, der Geld hat, möchte, so ungefähr, und zwischen, und das, was man eigentlich irgendwie vielleicht, ne, wenn man jetzt idealistisch morgens aufwachen würde, was man irgendwie denkt, total richtig wäre. Und da muss man sich ja dann irgendwie mit abfinden. Und ich finde das total spannend, diese Abwägung quasi zu machen zwischen, okay, das ist halt jetzt, oder auch, wie kriegen wir Leute dazu, unsere Software zu benutzen? Das muss man ja auch mitdenken quasi, wenn man, also ne, wenn man am Ende möchte, dass man die Software langfristig, die muss ja nicht mal finanziert werden quasi, sondern von den Leuten, sondern die muss ja auch überhaupt erstmal genutzt werden. Also das ist ja der vorderste Schritt. Die wenigsten Leute zahlen ja für eine Software, die sie nicht nutzen.
Völlig richtig, genau. Also das ist genau der Punkt, den du ansprichst, wo man natürlich abwägen muss, also sozusagen das Gegenbeispiel, ich orientiere mich nur am Markt, wäre auch keine gute Idee aus meiner Sicht. Dann kriegt man so diese typischen Verwaltungssoftware, die halt seit 20 Jahren nicht mehr verändert werden, die irgendwie eine Funktion gut machen und das passt halt in die Checkliste von der Verwaltung. Wir müssen halt irgendwie hier Beteiligung machen und dann kaufen wir halt auch diese Karte, wo man Pins setzen kann. Kostet auch wenig dann, ne? Aber keiner kann mit diesen Daten was anfangen und das ist eigentlich, macht man sogar kontraproduktiv. Also diese Fälle gibt es auch ganz viel. Und genau wie du sagst, dazwischen sich zu bewegen, ist halt immer so ein bisschen so ein Tanz. Und deswegen sind wir eben auch zu diesem, wir gucken halt wirklich nach den Verwaltungen, die auch was Innovatives machen wollen. Weil es bringt ja nichts, selbst wenn ich jetzt eine richtig gute Software, die in der Theorie die Verwaltung revolutionieren würde, entwickle. Ich muss die ja auch in die Nutzung kriegen. Und das ist ja, da sitzen ja Menschen und die sitzen in einer Organisation, die ist auf eine Weise strukturiert. Und das ist dann wieder diese Transformationsfrage, ne? Wo adaptiere ich wirklich was Neues, weil es mir A, einen Mehrwert bietet und B, aber ich auch davon überzeugt bin, dass es irgendwie sinnvoll ist oder sowas. Ne? Und das lässt sich schon über Geld relativ gut abbilden. Ich würde gar nicht sagen, dass das der einzige Faktor ist, aber also wenn jemand für was Geld bezahlt, dann hat er schon, muss er schon relativ überzeugt sein.
Oder sehr reich, ja. Genau, die Frage, die daran vielleicht anschließt, ist dann, also ihr redet mit Behörden und kriegt dann so ein Gefühl dafür, okay, hier könnte jemand Lust haben, was zu verändern, was neu zu machen und auch die Möglichkeit, das wirklich zu tun. Und dann versucht ihr quasi mit denen zusammen auch was zu entwickeln, oder? Also dann spricht ihr mit denen und versucht irgendwie eine Lösung zu finden, die quasi für alle gut ist, Geld abwirft und die Verwaltung super glücklich und happy macht.
Ungefähr so, ja. Also wir sind ja natürlich auch manchmal auf Konferenzen oder Veranstaltungen in dem Fachgebiet. Da kommen dann auch Leute auf uns zu und irgendwann kennt man uns jetzt auch so in diesem Bereich. Genau, aber der zweite Teil der Frage ist auch spannend. Wir gucken dann, also wir versuchen halt immer den ganzen Prozess zu verstehen. Wir sagen nicht, wir haben hier eine Software, die löst folgendes Problem, sondern wir sprechen halt mit den Kunden und gucken, okay, wie macht ihr das denn eigentlich wirklich mit der Radverkehrsplanung? Wer ist da eigentlich beteiligt? An welchen Schritten? Wie funktioniert es halt in der Praxis? Und das ist immer so ein wichtiger Ausgangspunkt, um zu gucken, okay, vielleicht brauchen wir einfach ein Feature, was eine bestimmte Person einbezieht, weil sonst der ganze Prozess nicht funktioniert. Bis hin auch zur Kommunikation am Ende, ne? Also so Verwaltung und Bürgerinnen versuchen wir halt da quasi immer mit zusammenzudenken. Und gleichzeitig machen wir natürlich die technische Abwägung, was ist möglich, was ist auch sozusagen angemessen, ist ja auch eine Frage, ne? Also es ist ja alles möglich, aber was ist angemessen, was ist irgendwie finanzierbar? Und genau, das hat dann halt ein paar Schritte, wie man das dann konzipiert weiter. Aber eigentlich so, das sagen, glaube ich, die meisten, die ein Unternehmen haben, die Auftragsklärung ist eigentlich die wichtigste Phase. Wenn da Sachen eigentlich nicht geklärt sind, dann fallen die ja immer auf die Füße hinterher.
Kann man es am Ende auch nicht mehr fixen. Aber das finde ich interessant, weil, also, das ist ja so, du beschreibst ein bisschen so einen ganzheitlichen Ansatz, ne? Wir gucken uns die komplette Verkehrsplanung an und versuchen eine Lösung zu finden, die quasi das komplett abbildet und komplett, ne? Und das, genau, du hast es auch schon gesagt, das funktioniert nicht mit jeder Verwaltung. Aber es, ist es nicht auch eigentlich, also, jetzt mal knallhart, Business-Firma-mäßig, ist es doch auch eigentlich, also, ich verstehe schon, dass das funktioniert, aber irgendwie ist es ja auch, wäre es nicht viel einfacher, das, was du vorhin beschrieben hast, zu tun, quasi die billige Software zu programmieren, die einfach nur die Checklist von dem Verwaltungsmitarbeiter erfüllt, der halt irgendwie dann sagen kann, jawohl, hier Bürgerbeteiligung, mache ich einen Haken dran. Mhm. Also das wäre doch wahrscheinlich viel profitabler, oder?
Ja, wahrscheinlich, aber interessiert uns halt nicht.
Genau, das heißt, ihr seid quasi eine Firma mit einem Interesse. Das finde ich eigentlich interessant. Also ihr seid...
Ja, also sonst würden wir das ja auch nicht machen. Also wenn wir jetzt Geld verdienen wollten, dann würden wir wirklich was anderes machen. Aber klar, wir haben ja schon eine Idee davon, was es braucht sozusagen in der Welt und auch eine Idee, wie wir es an bestimmten Stellen unterstützen können. Und da haben wir uns einfach jetzt auch lange mit beschäftigt, um sozusagen auch dann das Know-how zu haben, wie viele Dinge funktionieren. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich am Ende immer viel Kleinarbeit und Überzeugungsarbeit. Aber nur so kann es gehen aus meiner Sicht, ne? Also, dass sich wirklich Sachen ändern. Und also ich würde auch sagen, die Zeit arbeitet ja auch für uns. So, ne? Also, wir haben den Leuten schon vor vielen Jahren irgendwie oder ganz am Anfang erzählt, ja, ihr müsst irgendwie Bürgerbeteiligung mitdenken, weil das macht euch sonst total viel Arbeit und die ganzen Planer beantworten täglich irgendwelche E-Mails. Also das sind ja auch sozusagen nicht nur Goodwill-Sachen, sondern das ist ja auch sozusagen ressourcenschonend. Und jetzt 5 Jahre später, ne, sagen es halt irgendwie alle. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir da irgendwie so weit voraus waren, aber ich glaube sozusagen, wenn man auch für, sagen, als Tipp für andere Projekte, wenn man innovativ ist, kann man sich das so in den Hinterkopf schreiben, dass die Zeit tendenziell für einen arbeitet. Das, was jetzt für viele noch total neu und unvorstellbar ist, ist in ein paar Jahren dann plötzlich Mainstream, so ungefähr, ne? Also.
Genau, aber das liegt ja auch an Leuten wie euch, die das immer wieder predigen und sagen, ihr müsst. Und es schaut mal hier hin, das.
Natürlich auch.
Macht doch gar keinen Sinn, das nicht zu tun.
Ja, und das liegt auch an Leuten wie uns und vielen anderen, die das immer wieder, ich würde jetzt gar nicht predigen sagen, sondern vielleicht erklären.
Ich wollte euch nichts unterstellen.
Aber es liegt auch an den Erfordernissen. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach jetzt sagen, so macht man es besser, weil wir das besser finden, sondern sozusagen die Problemlagen, die wir haben, die sind ja einfach relativ komplex und das wird oft sozusagen gar nicht frühzeitig gesehen, was da alles drinsteckt und was es braucht. Aber früher oder später kommt es dann doch zum Vorschein und dann merken die Verwaltung, ja, irgendwie funktionieren unsere Abstimmungsprozesse nicht mehr, weil wir zum Beispiel keine guten digitalen Kommunikationskanäle haben oder so. Ne?
Die Leute können es doch einen E-Brief schreiben.
Genau. Oder ne, die Bürger machen irgendwie Rabatz, weil wir sie nicht gut informiert haben. So. Also man kommt an den Sachen, glaube ich, nicht vorbei.
Planer im Hohen Stadtschloss müssen doch irgendwann mal den Leuten auch erklären, was sie da machen.
Ja, und sie sind gut beraten, das zu tun, weil das macht ihre Arbeit eigentlich leichter.
Ja, ich finde das total interessant, weil das erinnert mich an diese ganzen Open-Source-Debatten, die auch immer aufkamen. Ne? Immer wieder dieses Sagen von, ja, denk doch mal drüber nach, Verwaltung, öffentliches Geld sollte öffentlich, ne, diese ganzen Public Money, Public Code Diskussionen, das ist ja schon uralt eigentlich. Und jetzt kommt es so langsam durch. Du hast es ja schon gesagt, das ist quasi jetzt so, die Leute merken, ah ja, stimmt, wenn wir irgendwie Software nach 5 Jahren nochmal benutzen wollen und die Firma, die das uns damals verkauft hat, gibt es vielleicht nicht mehr oder wurde aufgekauft oder stellt das Produkt nicht mehr her oder whatever, dann haben wir ein ganz schönes Problem. Und das ist viel teurer dann im Nachhinein als von vornherein zu sagen, okay, wir machen es einmal richtig. Also ich finde es interessant, ihr verkauft quasi das Businessmodell, wir machen es richtig, bevor ihr das dreimal billig kauft und es dann doch wieder bei uns kauft.
Mhm.
Oder?
Naja, also ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, was du im letzten Satz gesagt hast, aber wir produzieren schon, würde ich sagen, eine hohe Qualität oder eine nachhaltige Software. Also das kann man jetzt in vielerlei Hinsicht betrachten. So. Und wir sind auch nicht billig, sozusagen. Ne? Also so, wir können das gar nicht zu so Kampfpreisen anbieten. Aber langfristig ist es günstig. So, ne? So könnte man es vielleicht umdrehen. Und vielleicht noch was anderes zu dem, was du sagst, so diese Open-Source-Debatten. Ich glaube, die werden auch teilweise zu einseitig geführt, weil es wird dann immer aus so einer Perspektive von, so müsste es ja sein, weil es richtig ist, weil es öffentliches Geld ist, müsste das jetzt öffentlich sein. Und das ist zwar richtig und schön und gut, aber letzten Endes müssten wir halt viel mehr darüber reden, wie die wirtschaftliche Seite aussieht. Also wie viel Geld versenkt wird in Softwareprojekten, die dann closed sind oder einfach nicht funktionieren, nicht nachhaltig gepflegt werden. Und da haben wir halt, ja, so ein, da fehlt halt auch ein bisschen das Know-how in der Politik oder in der Entscheidungsebene, was es eigentlich wirklich bedeutet, zum Beispiel Open Source zu entwickeln oder eben auch Open Data wirklich richtig zu machen, aber auch Beteiligung. So, ne? Also aus meiner Sicht sind das alles wirtschaftliche Faktoren, genau wie wir die Debatte, also das ist ja unser Thema, Fahrradwegeausbau gegen Autos oder so führen, die ganze Zeit. Dabei ist dieser Konflikt total konstruiert, also ne? Es hat einfach wahnsinnige Gemeinwohlvorteile, Fahrradwege zu bauen oder Menschen aufs Fahrrad zu bringen, die auch wirtschaftlich absolut handfest sind. So, ne? Also wir sparen als Gesellschaft richtig viel Geld, wenn wir das tun, aber wir führen so eine Debatte von, das eine ist richtig und das andere ist falsch und ist irgendwie gegeneinander. Und so ist es, ja, bei der Open-Source-Debatte ist das jetzt nicht ganz so, aber es ist auch oft so ein, es geht um das Richtige, aber es geht nicht um das Schlaueste. So.
Vielleicht nochmal zu dem Open Source und Qualität. Hilft euch das, dass ihr quasi diesen Druck habt, ihr müsst den Code am Ende veröffentlichen oder ihr veröffentlicht den Code? Hilft das bei so einer Qualitätssicherung? Also so, oder passiert es auch mal, dass Leute von außen dann sagen, hey, hier, da, das ist doch Quatsch. Das geht doch so und so oder so? Oder ist es eher so ein, ihr macht das halt, weil ihr das für richtig findet?
Ich kann dir die Frage nicht so richtig gut beantworten, weil ich kein Entwickler bin. Da müsstest du jemand aus unserem Entwicklungsteam vielleicht fragen. Ich kann es vielleicht so allgemein sagen, wir haben wenig, dass jetzt Leute sagen, guck mal hier, euer Code ist scheiße oder irgendwie sowas. Es ist eher so, man muss halt mehr dokumentieren, tendenziell, oder man ist so ein bisschen mehr gezwungen zu dokumentieren, was ja immer, ne, man im Zweifelsfall hinten runterfallen lässt, weil keine Zeit und so. Und das würde ich sagen, ist sozusagen am Ende was Gutes. Wir machen es trotzdem auch nicht immer ausreichend. Und auf der anderen Seite bietet es natürlich auch das Potenzial, dass auch andere contributen können. Ne? Also kommt auch selten vor, weil das dann auch in der Praxis oft gar nicht so leicht
ist. Specialized aber wahrscheinlich.
Wir haben durchaus immer wieder Anfragen von Leuten. Oder aber auch andere Leute können wirklich einen Teil von der Software forken und für ein eigenes Projekt nutzen. So, ne? Und da entsteht dann vielleicht wieder irgendwas Neues, was dann auch für uns hilfreich sein kann. Aber ich würde jetzt sagen, es macht nicht so einen großen Unterschied, ob wir den Code jetzt öffentlich haben oder nicht.
Okay, dann vielleicht noch so die Abschlussfrage. Was würdest du denn neuen Projekten mitgeben? Was sind, oder vielleicht ein Fehler, den ihr gemacht habt, den andere besser vermeiden könnten? Also, was hast du so gelernt noch? Früher jemanden mit BWL dann ins Boot holen, oder?
Also, ja, ich musste ein bisschen drüber nachdenken, aber ich würde erstmal sagen, also definitiv eine Sache, die total wichtig ist, passen die Gründerinnen gut zusammen? Und da ist so diese Frage mit BWL-Know-how auch mit drin, also die haben wir uns auch immer wieder gestellt. Die haben wir uns immer noch. Und das andere ist natürlich, wie passt es generell von den Kompetenzen, vom Menschlichen, von Konfliktkultur und so weiter. Das ist einfach sehr zentral, dass es passt. Und wenn da was nicht stimmig ist, dann sollte man das klären oder sein lassen.
Das ist wahrscheinlich noch wichtiger als ein gutes Produkt haben, ein gutes Team.
Genau, also auf jeden Fall. Und das andere, wo ich auch sagen würde, positive Erfahrung, ist, dass wir von Anfang an versucht haben, gute Arbeitsstrukturen herzustellen. Also sowohl was Prozesse und so angeht, als auch ja, Kultur im Sinne von, wie Menschen einfach ihre Arbeit gut machen, wie machen wir Arbeitsverträge und diese ganzen Sachen. Was ist Kommunikationskultur? Das sind auch so sehr lohnende Investments. Und was haben wir falsch gemacht? Also wir haben schon, sagen wir mal, bestimmte Konflikte, also und ich meine jetzt nicht zwischenmenschliche Konflikte, sondern eher so zwischen Produkt und Kunde und langfristige Ausrichtung, haben wir halt auch tendenziell zu lange vermieden. So, das wäre vielleicht so ein Tipp oder ein Learning, was ich anders machen würde, wäre einfach überall da, wo man so blinde Flecken hat oder wo man sagt, ah, das gucken wir uns jetzt mal nicht an, machen wir erstmal so, eigentlich genau hinzugucken und sagen, ist das wirklich gerade sinnvoll, was wir da entwickeln? Haben wir das mal an einem echten Kunden getestet? Oder finden wir die Idee nur toll und haben ganz viele Annahmen? Also so eigentlich, ne, vielleicht ist das die Erkenntnis, die eigenen Annahmen immer wieder zu überprüfen und sehr, sehr selbstkritisch zu schauen, ist die Idee eigentlich wirklich rund und haben wir den...
Interessiert das irgendwen? Okay. Ja, dann, ich weiß nicht, ob du noch was erzählen möchtest.
Nee, also ich habe jetzt auch nichts Großes mehr, außer vielleicht die Empfehlung, sich solche Sachen einfach zu trauen und das zu machen. Also
ja.
Wie gesagt, ich hätte keinerlei unternehmerische Vorerfahrung, aber eine Firma gründen ist auch voll machbar. Es gibt ganz viel Beratung und so. Und letzten Endes sollte man halt auch diese wichtigen Aufgaben nicht irgendwelchen Großunternehmen überlassen, die eigentlich gar nicht so innovativ sind und eben ja so ein starkes Businessinteresse haben. Und der Bedarf ist groß in der Verwaltung. Aber natürlich auch in anderen.
Das sind doch super Schlussworte. Vielen Dank, Heiko.
Danke dir.
Und in der nächsten Folge Public Interest Podcast habe ich dann Mehan von der Mozilla Foundation zu Gast. Wir reden darüber, was eine Stiftung so tut, was die Mozilla Foundation so macht und welchen Einfluss das Ganze dann auf Open Source hat. Bis bald.